2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
Zu wüten gegen ein stummes Ding. Moby Dick und das Radio. Von Julian Döpp.
Da! Ein Buckel wie ein Schneeberg. Er ist es. Es ist Moby Dick. Und Pfui! Und Pfui!
Eine Jagd. Drängende Musik. Rauschende Wellen. Und die Schreie der Verfolger. Doch der Gejagte ist nicht zu hören. Ein stummes Ding.
Das fragliche Geschöpf ist so stumm wie jedes andere Flossentier. Und kein Zweifel, wenn Jona selbst in den Zeugenstand treten könnte, würde er fröhlich aussagen, während der lästigen Zeit seiner Einkerkerung nicht eine einzige Silbe, nicht ein Grollen, Grunzen oder Brüllen gehört zu haben, die in den Zellen des Leviathans erzeugt wurden. Herman Melville, 1847.
Der Roman Moby Dick oder Der Weiße Wal erschien 1851. Ein grandioser Misserfolg bei Publikum und Kritik. Für Herman Melvilles Karriere als Schriftsteller der Anfang vom Ende. Erst in den 20er Jahren wurde Moby Dick wiederentdeckt. Wenige Jahrzehnte später schien es, als hätte es die Geschichte vom einbeinigen Kapitän Ahab, der verbissen ein furchterregendes Ungeheuer über die Weltmeere jagt, schon immer gegeben. Ein Klassiker, ein Mythos. Paradoxerweise hat Melvilles Moby Dick gerade im Radio Karriere gemacht. Während der Wal in John Hustons Verfilmung deutlich erkennbar aus Pappmaché besteht, ist Moby Dick im Radio stumm und damit unsichtbar. Wie es sich für ein mythisches Wesen gehört, das umso machtvoller ist, wenn es verhüllt bleibt. Features, Popsongs, Kammermusik, Comedy. Das Radio hat sich Moby Dick in vielen Formen genähert. Doch vor allem im Genre Hörspiel taucht der Weiße Wal immer wieder auf.
Im Herbst 2001 begann der Regisseur und Komponist Klaus Buhlert mit der Arbeit an seiner Neufassung Moby Dick oder Der Wal, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
Mich hat das interessiert, weil ich erstens sehr lange Zeit gesegelt bin, auch fast alle Meere besegelt habe. Das war Nummer eins. Zweitens, weil ich Abenteuergeschichten mag. Das ist noch ein Rudiment aus meiner postpubertären Zeit. Drittens ist es, dass ich die Form dieses Romanes in meiner Erinnerung als sehr spannend im Hinterkopf hatte, die nämlich auch bei der Radioumsetzung eine Vielfalt von stilistischen und geräuschhaften, szenischen, erzählerischen Ebenen, sowohl lyrische als auch monumentale, monologische Möglichkeiten offen lassen. Und das hat mich als Radiomann, als Audiomann gereizt.
Über ein Dutzend Moby Dick-Hörspiele entstanden in den letzten 50 Jahren in Europa und den USA. Einige davon wurden gelöscht, andere sind verschollen oder, wie Orson Welles Radiobearbeitung von 1946, verborgen in unzugänglichen Archiven. Dennoch, ein Stoff, der prädestiniert ist für das Hörspiel. Gemeinhin gilt Moby Dick als unlesbar. Ein Roman, der wie eine Enzyklopädie funktioniert. Als hätte Melville sich vorgenommen, auch wirklich alles festzuhalten, was zum Walfang gesagt werden kann. Doch wie aus einer Enzyklopädie ein Hörspiel machen? Oder das Buch zählt als Kinderklassiker, eine Actiongeschichte mit skurrilen und unheimlichen Charakteren, deren Stoff gerade ausreicht für eine aufregende halbe Stunde vor dem Einschlafen.
Auch der Umfang des Romans wirkt abschreckend. 850 Seiten lang ist Melvilles Moby Dick in der Neuübersetzung von Matthias Jendis, die 2001 im Hansa Verlag erschien und die als Basis für Klaus Buhlerts Bearbeitung diente. Eine weite Reise beginnt. Vom Roman zum Hörspiel.
Kapitel 1. Das Kürzen. Eine Buchseite ohne Eile und mit Ausdruck vorzulesen dauert etwa 2 Minuten. Das macht bei 850 Seiten insgesamt 1700 Minuten. Ungefähr 28 Stunden und 20 Minuten. deutlich zu lang für ein gängiges Hörspiel. Wie viel Zeit braucht Moby Dick?
Moby Dick, CBS 1946, ein Teil zu 30 Minuten. Moby Dick oder der Weiße Wal, NWDR 1948, drei Teile zu je 60 Minuten. Moby Dick, SWF 1950, ein Teil zu 60 Minuten.
Moby Dick oder der Wal. Bayerischer Rundfunk 2002. 10 Teile zu je 55 Minuten. Das Hörspiel von Klaus Buhlert ist mit knapp 10 Stunden die längste Fassung, die je produziert wurde. Die notwendigen Kürzungen fielen trotzdem nicht leicht.
Man ist leider, und das ist das große Problem, an ein Format gebunden. Man muss also ein bestimmtes Format im Hinterkopf haben, wenn man an die Bearbeitung geht. Das heißt, man muss das Material des Buches in 10 Stunden abhandeln, die wiederum in sich jeweils geschlossene Perioden umfassen. Und das war im Prinzip eine sehr schwere Geschichte. Das ist aber nur der erste Schritt. Dann geht es darum, natürlich so viel wie möglich die Eigenheiten dieses Romans auch in der akustischen Fassung beizubehalten. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, eine Geschichte zu erfinden, die sich an Moby Dick anlehnt, sondern es geht darum, eine Geschichte umzusetzen, die Moby Dick ist. Wie hätte Melville das gemacht, wenn er Radio zur Verfügung gehabt hätte? Das war für mich immer die große Frage, die natürlich keiner beantworten kann, die aber sehr spannend zu denken ist.
Als Melville 1850 auf seiner Farm Arrowhead an seinem Moby Dick schreibt, hat die amerikanische Erzählliteratur gerade ihre ersten großen Namen hervorgebracht. Washington Irving, Edgar Allan Poe, J.F. Cooper und Nathaniel Hawthorne. Melville liest ganz andere Dinge. Walfangbücher und die großen europäischen Klassiker. Die Bibel, Homer, Shakespeare. Etwas Ebenbürtiges schwebt ihm vor. Das junge Amerika braucht ein großes Epos. Um seinen Anspruch zu untermauern, stellt er dem Buch mehr als 80 Zitate voran, die eines belegen sollen. Schon seit der Antike zählt der Leviathan oder der Wal zu den vornehmsten Themen der Literatur.
Aber der Herr erschuf einen großen Fisch, Jona zu verschlingen.
Flieht, flieht, der Satan soll mich holen, wenn das nicht Leviathan ist, wie ihn der Prophet Moses in des geduldigen Hiobs Lebensgeschichte beschrieben hat.
Der Wal, der die Meere aufwallen lässt wie in einem siedenden Topf.
Und der selbst ein Meer von Öl in sich schwimmen hat.
10 bis 15 Gallonen Blut werden bei jedem Pulsschlag des Ungeheuers aus dem Herzen ausgeschieden.
Und Miriam Goffin berichtet,
plötzlich tauchte eine gewaltige Masse aus dem Wasser auf und schoss senkrecht in die Luft. Es war ein Wal.
Nur ein einziges Hörspiel, Josef Pelz von Filinaus, Moby Dick, produziert vom Südwestfunk 1950, macht sich die Mühe, Melvilles Zitatensammlung akustisch umzusetzen.
Und nur in Klaus Buhlerts neuer Bearbeitung findet sich die erste Seite und eigentliche Ouvertüre zu Herman Melvilles Moby Dick. Die Wortkunde, beigesteuert von einem jüngst verstorbenen, schwindsüchtigen Hilfsschulmeisterlein.
Leviathan, hebräisch. Kitos, griechisch. Cetus, lateinisch. Whale, angelsächsisch. Wähl, dänisch. Wal, holländisch. Oval, schwedisch. Hvalur, isländisch. Whale, englisch. Baleen, französisch. Baena, spanisch. Pikinuinui, Fidschi. Pihinuinui, eromanguanisch.
Blow your winds of morning. Blow your winds high, ho. All the way of running gear and blow, boys, blow.
Nennt mich Ismael.
Der berühmteste erste Satz der amerikanischen Literatur. Klingt wie, mein wirklicher Name tut nichts zur Sache. Ich erzähle euch eine Geschichte und mehr müsst ihr über mich nicht wissen. Herman Melvilles ganzes Erzählkonzept steckt in dem ersten Satz. Es ist nicht wichtig, ob die Geschichte wahrscheinlich klingt oder wirklich passiert ist. Wichtig ist nur, sie gut zu erzählen. Und dafür ist Melville jedes Mittel recht. Als der Roman 1851 erschien, war die Leserschaft jedoch anderer Meinung. Von Melville war man autobiografische Abenteuerromane gewohnt. Moby Dick, der Roman, nicht der Wal, wurde als grauslich schwulstiges Monstrum beschimpft.
Nennt mich Ismael.
Nenn mich Ismael.
Wie ich heiße? Nenn mich, wenn du magst, Ismael.
Call me Ismael.
Ein erster Satz also, der zu Recht in jeder Hörspielfassung vorkommt. In jeder, bis auf Otto Heinrich Kühners Bearbeitung für den Saarländischen Rundfunk von 1964 unter der Regie von Raoul Wolfgang Schnell. Auch für das weitere Geschehen nimmt seine Fassung sich wenig Zeit. Schließlich muss der ganze Moby Dick in 52 Minuten untergebracht sein.
So stopfte ich also, es war zu Beginn des Jahres 1841, ein paar Hemden in meinen Seesack, sagte dem guten alten Manhattan Lebewohl und fuhr nach Nantucket, dem Zentrum der amerikanischen Walfängerei. Dort fand ich auch bald ein Schiff, klar zur Ausreise, auf 3 Jahre. Die Packard, ein alter, kurioser Kahn, abenteuerlich ausstaffiert, mit Trophäen wie ein äthiopischer Kaiser. Alles in allem ein vornehmes, schwermütiges Schiff.
In 2 Sätzen gelangt Otto Heinrich Kühner von Null zur Pequod. Eine Strecke, für die Melvilles Roman immerhin 100 Seiten benötigt. Das hat Konsequenzen. Denn Kühner spart nicht nur am Personal. Queequeg, der Kannibale, fehlt ebenso wie Pater Mapple, sondern er überspringt gleich einen ganzen Ort. Ismaels erste Station. New Bedford, Massachusetts.
Es war an einem Samstagabend im Dezember. Was für trostlose Gassen. Pechschwarze Blöcke. Unweit der Kais gelangte ich endlich zu einem trübe nach draußen dringenden Lichtschein und vernahm ein jämmerliches Quietschen in der Luft. Ein schaukelndes Schild über einer Tür. Gasthaus zum Walfänger. Peter Coffin.
Klaus Bulerts Hörspiel hat mit 10 Stunden Spielzeit die Möglichkeit, näher als die bisherigen Fassungen an der Vorlage zu bleiben. Ungeduldigen Hörern, denen Highlights genügen, sei Uwe Nielsens destillierter Klassiker empfohlen, produziert 1990 von Radio Bremen. Der ganze Moby Dick in 3 Minuten.
Moby Dick ist die romantische Seegeschichte schlechthin. Herman Melvilles Roman über Captain Ahab und seine Jagd nach dem weißen Wal ist ein packendes, aber endlos langes Buch. Sie können es jetzt im Schnellgang erleben als destillierten Klassiker.
Hallo, ich bin Ismael,
sagt der junge Seemann Ismael auf der ersten von vielen, vielen Seiten des Romans Moby Dick und beschließt, Walfänger zu werden. Doch erstmal findet er in seinem Bett den Kopfjäger Queequeg, der sich mit der Harpune rasiert und statt Frühstücksbrötchen nur rohes Beefsteak isst. Gemeinsam mustern die beiden in Nantucket an, auf dem Schiff von Kapitän Ahab.
Ahab, kannst du daran erkennen, dass er nur ein Bein hat?
Und schon segeln sie hinaus in den Atlantik nach Süden auf der Suche nach Moby Dick, der Kapitän Ahabs Bein auf dem Gewissen hat.
Ja, das war der verdammte weiße Wal, der mich zum Krüppel gemacht hat.
Und er nagelt eine Goldmünze an den Mast für den, der den weißen Wal zuerst entdeckt.
Wal, da bläst er!
Aber es ist noch nicht Moby Dick. Mehrere 100 Seiten lang sind es andere Wale.
Wal, da bläst er!
Hinter Sumatra.
Wal, da bläst er!
Vor China.
Wal, da bläst er!
Vor Japan.
Wal, da bläst er!
Lauter graue Wale sind es, die da blasen, bis sich Captain Ahab eine Spezialharpune schmiedet und tauft.
Im Namen des Teufels!
Einige Tage später begegnet Ahab dem Walfänger Rachel aus Nantucket, der tatsächlich den weißen Wal gesehen hat. Captain Ahab steigt selbst in den Mast und.
Wal, da bläst er!
Es ist Moby Dick. Und endlich beginnt die Jagd auf den und der Kampf mit dem weißen Wal. Captain Ahab verliert ein Boot. In der ersten Runde 3 Boote. In der zweiten Runde 2 Boote. In der dritten Runde sein Schiff. In der 4. Runde seine ganze Mannschaft. In der 5. Runde seine neue Harpune. in der sechsten Runde und schließlich sein Leben in der siebten und letzten Runde. Übrig bleibt nur Ishmael, der uns diese ganze Geschichte erzählt, bis zum bitteren
Ende.
Kapitel 2: Die Charaktere. Ein Epos braucht strahlende Helden, übermenschliche Prüfungen. Im Amerika seiner Tage findet Melville weder das eine noch das andere.
Ich darf in dieser Episode über Kaiser und Könige nicht verhehlen, dass ich nur von einem armen alten Walfänger handle und dass mir darum alle äußere Zier majestätischer Erhabenheit, alle prunkvollen Schabracken und Geschirre verwehrt bleiben. O Ahab, was an dir groß sein soll, muss man aus den Himmeln pflücken. In der Tiefe muss man danach tauchen und es in der körperlosen Luft gestalten.
Die körperlose Luft mit glaubhaften Personen zu füllen. Eine Aufgabe, die sich den Hörspielmachern ganz ähnlich stellt. In Josef Pelz von Felinaus Bearbeitung etwa dürfen die Personen sich selbst einführen.
Wir bringen Moby Dick, ein Drama aus den Tagen des motorlosen Walfangs, nach Motiven des gleichnamigen Romans von Herman Melville, verfasst und in Szene gesetzt von Pelz von Felinau. Die Personen der Handlung sind
Ahab, Kapitän der Pequod, Pelz von Felinau.
Starbuck, sein Steuermann, Alter Altenkirch.
Elias, ein Matrose, Herbert Wilk.
Stapp, ein Flenser, Karl-Heinz Karell.
Flesk, ein Harpunier, Knut Hartwig.
Mr. Pelleck, ein Schiffsräder, Achter Malkowski.
Der Prophet, Ivo Veit.
Man muss die Figuren, die Melville ja in der Erzählform beschreibt, muss man spüren, stimmlich spüren. Das heißt, man holt sie aus einem Literaturkontext heraus und stellt sie in einen dramatischen Kontext. Das heißt, man muss sie stofflich erkennen können, an ihren Stimmen, an ihren Haltungen, an ihrer Körperlichkeit.
Wie viele Stimmen das Epos bevölkern, hängt von der Dimension der Produktion ab. Für Klaus Bulerts Moby Dick wurden mehr als 30 Sprecher und Sänger engagiert. Personell unentbehrlich ist Ismael, der als einziger Überlebender von der Jagd auf den Weißen Wal berichten kann. Für diese Rolle, die allein schon rund 180 Manuskriptseiten umfasst, suchte Bulert eine jugendliche, abenteuerlustige Stimme und fand Rufus Beck.
Er hat genug von diesem gesitteten, wohlgeordneten, in Bahnen gelenkten Leben und langweilt sich in dieser Gesellschaft. Er will raus, ja, rausfahren in etwas Unbekanntes. Und in dieser Gemeinschaft, ich meine, die waren 3 Jahre unterwegs, wenn man sich das vorstellt, 3 Jahre. Also über 1000 Tage, das ist unglaublich.
Aber nicht jeder Ismael ist ein Abenteurer. In Ernst Schnabels Hörspielfassung von 1948, produziert vom NWDR unter der Regie von Gustav Burmeister, klingt Ismael romantisch, melancholisch und sehr gepflegt. Die Stimme gehört Hans Quest, dem Wolfgang Borchert im Jahr zuvor sein Stück »Draußen vor der Tür« gewidmet hatte.
Zuweilen hegt wohl jeder auf seine Weise ähnliche Empfindungen für das Meer in seinem Herzen wie ich. Er weiß nur nichts davon. Weshalb ich mir damals in den Kopf setzte, auf einen Walfänger zu gehen, während ich sonst immer auf Kauffahrern gefahren war? Ich weiß es nicht. So viel ist sicher. Dass ich auf Walfang gehen sollte, war mir bestimmt.
Gerade Ismael ist besetzungstechnisch zweideutig. Denn als handelnde Person, als Seemann auf der Pequod, ist er jung und bis zur Naivität unerfahren. Ismael als Erzähler aber blickt nach vielen Jahren zurück. Umfassend gebildet, alt und abgeklärt.
Diese Figur wird von Melville im Roman dazu benutzt, sozusagen retrospektiv, nach einem Zeitabschnitt, sagen wir mal 20 Jahren, diese Geschichte noch einmal aufzuschreiben und zu erzählen. Ich denke mir, dass ein so junger Mensch, der auf ein Schiff geht, der die Nase voll von der Gesellschaft hat, der das Abenteuer liebt, der auf Walfang geht. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass ein solcher Mensch anschließend zu einem hochintellektuellen, in der Geschichte, der Psychologie, der Soziologie bewandernden Sekundärliteraturkenner wird.
Klaus Bulert verwendet einen Kunstgriff, um diesen Widerspruch zu lösen. Er führt Herman Melville ein, als zweiten Erzähler. Ein Bücherwurm in Geldnöten, ein rasender Autodidakt, ein Enzyklopädiker des Walfangs. Gesprochen von Felix von Manteuffel.
Duodecimos. Diese umfassen die kleineren Wale. Erstens, der Heißerjochee-Tümmler. Zweitens, der Piratentümmler. Drittens, der Mehlmaultümmler. Doch nun lasse ich meine Systematik der Zetologie solchermaßen unvollendet stehen, just wie es dem großen Dom zu Köln erging, auf dessen unvollendetem Turme hoch droben noch der Baukran steht. Denn mögen auch kleinere Gebäude von ihren ursprünglichen Architekten vollendet werden, die großen und erhabenen, die wahren Bauwerke überlassen den Schlussstein stets der Nachwelt. Da sei Gott vor, dass ich jemals etwas zur Vollendung brächte. Mein ganzes Buch ist nur ein Entwurf, nein, nur der Entwurf zu einem Entwurf. Ach, Zeit, Kraft, Geld und Geduld.
Far away in Canada. Far across the sea, there's a vessel fondly wails, making a home for me.
Wir haben einmal die ganzen enzyklopädischen Anmerkungen von Melville und ich mache die Hauptfigur, die die Geschichte vorantreibt. Also sozusagen der mit im Boot sitzt, das ist Ismael.
Was es bedeutet, im Boot zu sitzen, merkt Ismael bei seiner ersten Begegnung mit der Welt der Walfänger. Als er sein Bett im Gasthaus mit einem Harpunier teilen muss.
Wer Teufel du, sag was! Verdammt, sag was, ich schlage dich sonst tot!
Herr Wirt! Herr Coffin, um Gottes Willen, Herr Coffin!
Sag was! Sag, wer du sein, sonst ich dich totschlage!
Herr Wirt!
Was denn? Kiekek, was ist denn?
Herr Wirth, ein Mörder ist das.
Ach, Mörder. Lass mal gut sein. Da krümmt Ihnen keiner.
Ja, warum haben Sie mir denn nicht gesagt, was für ein Heide und Satan das
Nein,
ist?
Na, lass mal keine Bange. Habe ich Ihnen doch gesagt, dass der mit Köpfen hausiert in der Stadt. Aber Ihnen krümmt er kein Haar. Seien Sie mal ganz ruhig. Und du, Kiekek, du mich kennen. Ich dich kennen. Der Mann hier mit dir schlafen. Verstanden?
Verstanden, ganz genug. Ganz gut verstanden, genug.
Kwikwek, der angebliche Kannibale, ist durch sein gebrochenes Deutsch gleich als Wilder erkennbar. In Ernst Schnabels Fassung, aber auch bei Melville, spricht er nur wenige Sätze. Trotzdem ist Kwikwek zentral für die ersten Kapitel des Romans.
Komm ins Bett, Mann.
Na, was ist jetzt?
Ich blieb einen Augenblick stehen und schaute Kwikwek an. Wozu hatte ich eigentlich diesen ganzen Aufstand veranstaltet? Lieber das Bett mit einem sauberen Kannibalen teilen, als mit einem betrunkenen Christen.
Kwikwek ist natürlich ein großes Problem, nicht weil er so viel Dramatisches oder so viel Gewicht hat als Person oder als jemand, der Dialoge oder Monologe sprechen muss, sondern der ist einfach sehr, sehr wichtig als der Adressat Ismaels mit seiner ganzen Hochachtung, mit dem Lernprozess, was Wilde überhaupt sind, was sie für menschliche Qualitäten haben, der Ansprechpartner, der den ganzen ersten Teil der Reise, bis sie die Pequot besteigen, eine unglaubliche, wichtige Rolle spielt, aber eine passiv wichtige Rolle. Und ich musste mir starke Gedanken machen, wie bekommt man eine so passive Rolle dennoch, sagen wir mal, für den Hörer wahrnehmbar über die Lautsprecher rüber.
Klaus Bulert entschloss sich, Kwikwek auch in seiner Heimatsprache Maori zu Wort kommen zu lassen. Das Hörspielbesetzungsbüro des Bayerischen Rundfunks recherchierte wochenlang, bis ein Tahitianer gefunden war, der nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch schauspielern konnte. Rudolf Daroda Grün, dessen Großvater auf Tahiti noch selbst auf Walfang ging.
Haere mai oe,
haere mai oe,
tea
tua,
o terai,
o terai.
Ja, gut Ismael, sehr gut, aita tuoi.
Haere mai oe,
Dea dua, o dea i,
o
are mai oe. Dea dua, o dea i,
o are mai oe.
Moby Dick lässt sich mit vielen, aber auch mit sehr wenigen Stimmen inszenieren. Denn von den Charakteren, die in den ersten Kapiteln auftauchen, gehen nur Ismael und Queequeg an Bord der Pequod, wo die weitere Handlung sich abspielt. Wer also die ersten 100 Seiten radikal zusammenkürzt, ist auf Anhieb nicht nur den Wirt Peter Coffin los.
Du willst doch auch Walfang.
Oder Elias, den Propheten.
Hey, Kameraden, habt ihr gerade auf dem Schiff da angeheuert?
Auch Pater Mapples Predigt in John Hustons Film eine Paraderolle für Orson Welles kommt in kürzeren Hörspielen gar nicht erst vor. Eine Ausnahme macht Pelz von Felinaus einstündige Fassung.
Reicht nicht der Flaggenknopf am Großmast viel höher, als der Kiel hinabreicht in die See? Ja, selig, wer sich mit starken Armen über Wasser hält, wenn das Schiff der niedrigen falschen Welt unter ihm scheitert.
Wir müssen gehen, Stubb. Um 10 laufen wir aus.
Warte doch wenigstens den Segen.
Ach Quatsch. Inzwischen haut uns die Pequod ab. Komm, komm.
Pelz von Felinau nutzt die Predigt, anders als im Roman, um bereits an Land zwei Mitglieder der Schiffsbesatzung einzuführen. Starbuck, den Steuermann, und Stubb, den Flenser. Zusammen mit dem Harpunier Flask und einigen anonymen Matrosen vertreten sie stimmlich die Mannschaft der Pequod. Der Kapitän bleibt anfangs unter Deck. In Otto Heinrich Kühners Bearbeitung beginnt Ahabs erster Auftritt mit einer ausgedehnten Beschreibung.
Endlich, eines Tages bei Sonnenuntergang, stand er auf dem Achterdeck. Ich erschauerte. Er sah aus, als wäre er im letzten Augenblick von einem brennenden Scheiterhaufen gesprungen, noch eben, ehe er Feuer gefangen und Schaden genommen hatte. Aus seinem grauen Haar kam eine fahle Narbe hervor und verlief als dünner Strich über sein sonnverbranntes Gesicht. Ein Unmaß harter Selbstbeherrschung sprach aus seinem entschlossenen, furchtlosen Gesicht. Da stand er also, schwieg erst eine gute Weile lang, trat dann auf seinem Stelzbein einige Schritte vor und tat den Mund auf.
Kühners Suspense-Technik, die Ahabs erste Worte hinauszögert und ihn zuerst durch die Augen anderer präsentiert, findet sich bei Melville vorgezeichnet. Ein ganzes Kapitel ist der Beschreibung Ahabs gewidmet, bevor er selbst den Mund öffnen darf. Vorauseilende Geschichten und Gerüchte prägen das Bild des Kapitäns. Ist er verrückt oder nur besessen? Blind vor Rache? Oder ein geschickter Manipulator.
Wir werden schön unser Handwerk tun, Wale fangen und aus ihrem Fleisch das Öl herauskochen. Und wenn alle Fässer voll sind, geht's heimwärts. Ohne auch nur eine Schwanzspitze von diesem weißen Wal gesehen zu haben. Wir werden hier verrückt. Wollten wir wirklich Moby Dick ans Leder?
Aber unser Kapitän ist verrückt.
So viel weiß Ismael schon nach den ersten 10 Minuten von Rainer Kalangners Hörspielfassung. Die Produktion des Rundfunks der DDR von 1978 zeichnet Ahab durchgehend als Gewaltmenschen, überheblich und gewissenlos.
Ich bin unsterblich. Ich, Ahab, ein Mensch. Ich werde zu Wasser und zu Lande alles besiegen.
Bei Josef Pelz von Felinau widerspricht jedoch Ahab selbst.
Sie halten mich für toll, wenigstens Starbuck. Oh nein, nein, toll bin ich nicht. Nur besessen. Ihr habt mich zu Boden geschlagen, ihr verfluchten Götter. Hier stehe ich wieder. Ihr habt euch davon gemacht. Habt euch versteckt. So kommt doch hervor. Ich habe kein Geschütz, mit dem ich euch erreichen kann. Herr mit euch!
Klaus Bulerts Ahab spielt bewusst den Verrückten, benutzt seine dämonische Ausstrahlung, um die Mannschaft zu manipulieren.
Männer! Das ist es, wofür ihr angeheuert habt, den weißen Wal zu jagen, auf beiden Ozeanen, bis er schwarzes Blut bläst und tot im Wasser treibt. Männer, jetzt will ich euren Schwur. Wir werden ihn jagen.
Starbuck,
starrst du mich so an? Das Funkeln aller Feindesaugen ist leichter zu ertragen als das dumme Glotzen. Wie kann der Häftling denn ins Freie, wenn er die Mauer nicht durchbricht? Für mich ist dieser weiße Wal die Mauer. Dicht vor mich hingestellt. Dahinter, denke ich manchmal, ist nichts mehr.
Manfred Zapatka als Ahab weiß genau, was er tut. Und wie Melvilles große Vorbilder, Shakespeares Helden, die immer zu viel über ihr eigenes Unglück wissen, kommt er ins Wanken. In Bulats Fassung ist der Untergang der Pequod kein unaufhaltsames Schicksal. Nicht die Götter entscheiden über die Route, sondern die Menschen an Bord.
Wenn ich jetzt an das Leben denke, welches ich geführt, an diese wüste Einsamkeit fern, ozeanenfern von jenem mädchenhaften Weib, das ich mit über 50 Jahren freite, um dann am nächsten Tage nach dem Kap Horn zu segeln. Kaum, dass ich eine Mulde hinterließ auf meinem Hochzeitskissen. Weib, sagte ich Weib? Ach, besser eine Witwe, deren Mann noch lebt. Komm her zu mir, Starbuck. Und lass mich in ein Menschenauge blicken. Das ist besser, als auf die See oder den Himmel zu starren. Besser als Gott anzustarren.
Ahab als Verkörperung der Pursuit of Happiness, des Strebens nach Glück, selbst wenn es in den Untergang führt. Ein tragischer amerikanischer Held. In der Hörspielfassung der BBC aus dem Jahr 2000, bearbeitet von David Zane Merowitz, ist Ahab schwach, fast hilflos. Aber er weiß, was er zu tun hat. Starbuck, ich bin alt, sagt Ahab, bevor die Jagd beginnt.
Starbuck, I am old. Shake hands with me, man.
Oh, Ahab, it's not too late. Even now, the third day to desist. See, Moby Dick seeks you not. It's you that madly seek him.
Stand by the crew. Lower away.
Es ist nicht zu spät zum Umkehren, erwidert Starbuck. Doch das Pathos der Schlacht treibt Ahab vorwärts. Ein Mann mit einer Mission. Kapitel 3: Zeigen oder Erzählen. Stilistisch ist Herman Melvilles Moby Dick eine Patchwork-Decke, ein Sammelsurium. Jenseits der literarischen Konventionen seiner Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, kombiniert Melville unterschiedlichste Stilmittel. Vom religiösen Traktat über juristische Widerrede und Shakespeare'sche Monologe bis zur wissenschaftlichen Satire.
Im Gegensatz zu anderen Produktionen, die einen sehr limitierten Zeitrahmen haben, hatten wir die Möglichkeit, 10 Stunden zu produzieren. Also einen Roman, diesen aufgeschriebenen Wahnsinn Melvilles, in 10 Stunden wirklich abzubilden akustisch. Nicht eine Fassung zu machen von 3 bis 4 Stunden, die lediglich die Geschichte der Pequod mit dem Versuch, Moby Dick zu harponieren und dessen Scheitern verbunden ist, sondern die auch die ganzen Sekundäraspekte, die Melville zusammengetragen hat, die Geschichte des Walfangs, die Analogien zum Recht, die Dinge, die ihn interessiert haben, wie zum Beispiel der Staat als Leviathan von Hobbes, diese ganzen Theorien, die aufklärerischen Ideen, die zur Zeit 1850, also Mitte des 19. Jahrhunderts, grassierten, vor allen Dingen in Amerika. All diese Erscheinungsformen, die den Roman Moby Dick sehr stark sozusagen orten oder lokalisieren in der Literatur, die aber sonst so wenig betrachtet oder betrachtungswürdig sind, die konnten wir in dieser 10-Stunden-Produktion noch zusätzlich mit hineinnehmen.
In Klaus Bulerts Bearbeitung erlaubt der zweite Erzähler, Melville, die beiden stilistisch grundverschiedenen Erzählhaltungen des Romans stimmlich auseinanderzuhalten. Melvilles gelehrte Anmerkungen unterbrechen immer wieder Ismails Action-Story.
Ist es so, dass Weiß seinem Wesen nach nicht so sehr eine Farbe ist, als vielmehr die sichtbare Abwesenheit von Farbe und zugleich die Summe aller Farben, dass deshalb eine weite Schneelandschaft dem Auge eine so öde Leere bietet, die doch voller Bedeutung ist. eine farblose Allfarbe der Gottlosigkeit, vor der wir zurückschrecken.
Um längere Beschreibungen abwechslungsreich zu gestalten, greift auch Josef Pelz von Felinau zu einem zweiten Erzähler.
So fuhr denn die elfenbeinglänzende Pekot mit rauschender Bugfelle den geheimnisvollen Walgründen entgegen. Und ein jeder unter ihnen hatte das Gefühl, als flöge er auf dem Rücken eines märchenhaften Seevogels seinem unaufhaltsamen Verhängnis entgegen.
Als einziger unter den Hörspielbearbeitern wagt es Pelz von Felinau, in die hermetische Männerwelt des Romans eine Frauenstimme einzuführen. Wann immer möglich, verteilt er die Erzählpassagen auf verschiedene Stimmen. Als Moby Dick zum ersten Mal auftaucht und die Boote die Jagd aufnehmen, muss sogar Kapitän Ahab als Erzähler hier halten.
Rauschend taucht das lebendige Gebirge aus der See. Ein Beben erschüttert das kleine Fahrzeug. Der Wal liegt schräg auf dem Rücken wie ein zubeißender Hai, nimmt langsam, tastend den ganzen Bug in den Rachen, sodass sein langer, schmaler, verbogener Unterkiefer hoch in die Luft steht und mit seiner bläulichen Innenseite fast bis auf Ahabs Kopf herankommt, den er noch überragt. Ein Zahn hat ihn eine Dolle gefasst.
Und nun schwenkt der weiße Wal mit der behaglichen Grausamkeit einer Katze, die mit einer Maus spielt, das leichte Zedernboot hin und her. Wir stürzen übereinander nach Achtern. Das Weitere soll Ahab selbst berichten.
Ich sehe, wie ich bei lebendigem Leibe mitten in dem verhassten Rachen außerstande etwas zu tun. Da greife ich wie besessen mit der bloßen Hand nach dem langen Kieferknochen in dem rasenden Bestreben, ihn vom Boot loszumachen. Doch er entglitt mir. Die Borde bogen sich und brachen, während die beiden Kiefer wie eine ungeheure Schere das Boot mitten durchbissen. Wir fielen ins Wasser.
Anders als im angelsächsischen Raum dominiert in den meisten deutschsprachigen Moby-Dick-Hörspielen der Erzähler. Wie im antiken Drama berichtet er das, was hinter der Bühne ungesehen und ungehört geschieht. Ernst Schnabels Fassung von 1948 geht noch einen Schritt weiter. Sie verzichtet ganz auf Geräuscheffekte und an vielen Stellen auch auf Dialoge. Der zweite Tag der Jagd. Ein akustisches Kammerspiel.
Vier weg, die Boote!
Diesmal griff Moby Dick an. Er hatte gewendet und kam jetzt auf die drei Boote zugebraust, als wollte er sie auseinandersprengen. Ahabs Boot lag in der Mitte. Er trieb seine Crew an und hielt das Boot recht auf Moby Dicks Stirn hin. Das ist ein kühnes Manöver, das sich als nützlich erweisen kann, denn auf diese Weise kommt das Boot nicht in die beiden seitlichen Gesichtskreise des Wals. Der Wal sieht es nicht. Im nächsten Augenblick war Moby Dick mitten zwischen den Booten. Von allen Seiten schossen Harpunen auf ihn zu, aber er kümmerte sich nicht um sie. Ihm schien nur darum zu tun zu sein, Boot für Boot einzeln zu zertrümmern. Unermüdlich, oft nur um Flankenbreite, wichen die Boote aus. Ahabs Kriegsruf übergellte das Kampfgeschrei.
Der Kriegsruf selbst ist nicht zu hören. Anders als Ernst Schnabel entschied sich Klaus Buhlert für seine Neubearbeitung, alle Möglichkeiten des Hörspiels auszuschöpfen. Erzählerpassagen wechseln sich ab mit opulenten Spielszenen. Für Rufus Beck, den Sprecher des Ismael, eine ungewöhnliche Technik.
Das ist hier so ein ganz merkwürdiger Mischmasch aus Hörspiel und Lesung, das, was ich selber sehr gerne mag. Keine reine Lesung, sondern dass man auch ein bisschen wohl so einen Film hat, manchmal im Hintergrund, dass man so aus der Erzählung aussteigt und überschwenkt und überblendet in kurze Geschichten, in Dialoge, Szenen und dann auch wieder rausgeht. Man hat da die Möglichkeit, durch den Erzähler eine Szene sehr zu verkürzen und sie zu kommentieren. Als wolle er sie sofort mit Schrecken schlagen, indem er diesmal als erster zum Angriff überging, warf Moby Dick sich herum und hielt auf die drei Jäger zu. Und noch bevor sie nahe herangekommen waren, peitschte sich der weiße Wal zu rasender Schnelligkeit auf, preschte mit offenem Rachen und schmetterndem Schwanze mitten unter die Boote und stellte sich zum Kampfe. Bei dem unberechenbaren Kreuz und quer und hin und her verstrickte und verhetterte der weiße Wal aber schließlich drei Leinen so tausendfältig ineinander, dass diese sich verkürzten und die Boote ohne ihr Zutun auf die in ihm eingepflanzten Harpunen gezogen wurden. Besser! selben Augenblick schoss der weiße Wal mitten ins Wirrwarr der anderen Leinen hinein, zog dadurch Stubbs und Flasks stärker verstrickte Boote unwiderstehlich in den Umkreis seiner Fluke, schmetterte sie gegeneinander wie zwei kullernde Nussschalen in der hämmernden Brandung des Strandes und tauchte dann hinab in die Tiefe.
Die amerikanische Erzähltradition zeigt sich deutlich in der Hörspielversion, die für BBC Radio 4 in den USA produziert wurde. Nach dem Motto »Showing, not telling« – zeigen, nicht erzählen – fahren Bearbeiter David Zane Merowitz und Regisseur Bill Raymond alles auf, was die Illusionsmaschine zu bieten hat. Der dritte Tag der Jagd. Mit letzter Kraft stößt Ahab seine Harpune in den weißen Wal und wird von ihm in die Tiefe gerissen.
Thou damned whale, thus I give up the spear.
The rope! Him! No!
Kapitel 5. Die Musik.
Der Wal in Sturm und Nacht, der König der freien See. Er ist ein Herrscher in wilder Pracht, und Macht ist ihm Recht, und Recht ist ihm Macht. Über Leben und Glück und Weh, über Leben und Glück und Weh.
Seemannslieder. Eine naheliegende Idee, denn auch in Herman Melvilles Roman tauchen Liedtexte auf. Doch im Hörspiel haben die Lieder eine elementare Funktion. Der Chor macht die anonyme Mannschaft auf der Pequod hörbar.
Der Captain stand an Deck. Das Fernglas in der Hand. Er schaute nach den Walen aus. An jedem fernen Strand.
Blow your winds of morning. Blow your winds high ho. All the way of run. Running gear and blow, boys.
Seemannslieder, Spannung und die ruhige See. 10 Stunden Hörspiel benötigen viel Musik. Klaus Bulert zeichnet bei seinem Moby Dick nicht nur für Bearbeitung und Regie verantwortlich. Seine ersten Erfahrungen im Hörspielbereich sammelte er als Komponist.
Ich habe ja sehr viele experimentelle Dinge getan. Hier in diesem Fall habe ich versucht, auf keinen Fall experimentell zu sein, sondern eher filmisch zu sein. Also es handelt sich hier um eine Musik, die sowohl mit herkömmlichen Orchester, Streichquartett, Klavier, Stimmen gemacht worden ist, als auch zum Beispiel Unterwassersituationen, die unter Wasser passieren. Da sind natürlich Dinge drin wie der Gesang der Wale, künstlich hergestellte Geräusche unter Wasser, elektronische Dinge, die aber nicht vordergründig elektronisch sind, sondern eigentlich dieses Abenteuerambiente und die Welt unter Wasser und über Wasser, die Welt der über die Südsee fliegenden Pequod mit den Geräuschen zusammen in höchstmöglicher und sinnlicher Weise beschreiben sollen. Und aus diesem Grunde musste man natürlich hier vielerlei Stilarten auch da wählen. Wir haben einen Opernsänger dabei, einen Bassisten, der mehrere Songs singt, die vom Wal und von der Seefahrt handeln. Wir haben die Mannschaft, die an Deck tanzt. Wir haben auch zwei großartige Geiger, die Seemannslieder spielen mit der Mannschaft zusammen.
Der Captain
Nächten stand am Machterdeck, das Fernglas in der Hand. Er schaute nach den Walen aus, an jedem fernen Strand.
Blow your winds of morning, blow your winds high ho!
Gegen Ende des Hörspiels nimmt Bulat die Musik immer mehr zurück. Als der weiße Wal beginnt, die Pequod zu rammen, begleitet das kaum hörbare Thema des Heimathafens Starbucks letzte Worte.
Der Wal! Luf, Uda! Luft an! Oh, ihr lieblichen Mächte der Lüfte, haltet mich, lasst mich nicht fallen! Luft an, sag ich, ihr Narren! Stützen, Rudergänger, stützen! Nein, nein, Luft wieder an! Er wendet uns zu treffen! Oh. Seine Stirn hält unerbittlich Kurs auf einen, dem seine Pflicht gebietet, nicht zu weichen. Mein Gott, jetzt steh mir bei.
Das Schiff versinkt. Nur Ismael überlebt. Die meisten Hörspiele erzählen vom Untergang der Pequod ganz ohne Geräusche und Musik. Introvertiert. Wie in der Fassung von Otto Heinrich Kühner.
Einen Augenblick waren wir wie erstarrt. Dann blickten wir um uns. Da sahen wir undeutlich, wie durch wehende Wasserschleier hindurch, das Schiff die Pequod überholen und wie eine Fata Morgana verfließen. Nur die obersten Toppen ragten noch über Wasser. Und da wurde auch unser einsames Boot mit seiner ganzen Besatzung und jeder treibende Riemen und jeder Lanzenschaft in den strudelnden Kreis hineingezogen und Beseeltes und Unbeseeltes umgewirbelt, bis von der Pequod kein Span mehr zu sehen war. Kreischend schwirrten die Möwen über dem gähnenden Schlund. Gegen seine steilen Wände brandete brausend der weiße Gischt. Dann stürzte alles in sich zusammen und das weite Leichentuch des Meeres wallte fort, wie seit 5000 Jahren.
Umso monumentaler wirkt der Schluss bei Josef Pelz von Felinau. Musik wie für einen Historienfilm. Ein großes Epos geht zu Ende.
Ich allein bin entronnen. Den Rest jenes Tages und die folgende Nacht hielt mich ein Plankenstück über Wasser. Auf einer Lindensee. Haie glitten vorüber, als hätten sie ein Schloss vor dem Maul. Und die gierigen Raubmöwen strichen mit versiegelten Schnäbeln über mich hin. Am zweiten Tage fischte mich ein Segel auf. Es war die Rahel, die auf der Suche nach ein paar abgetriebenen Kameraden vom Wege gekommen war. Nun hatte sie anstatt ihrer verschollenen Kinder einen Verwaisten gefunden.
Kapitel 6. Geliehene Stimmen. Bei all der geschilderten Aufregung spricht Moby Dick kein Wort. Es liegt jedoch in der Natur des Radios zu fragen, was will der weiße Wal sagen? Was würde er sagen, wenn er reden könnte? Den aufstrebenden Kapitalismus verdammen, der den Walfang in Melvilles Amerika zum erfolgreichsten Industriezweig machte? Und Ahab loben, der als einziger den Wal nicht als Ware sieht, sondern als Gegenüber?
Sag mal, geht's denn bei euch immer nur um Geld? Ja, ist denn die ganze Welt ein einziges Kontor? Willst du sie mit Goldstücken pflastern? Ich will dir sagen, wo sich meine Rache hundertfach bezahlt macht, hier drinnen.
Oder würde Moby Dick die ökologische Katastrophe seiner drohenden Ausrottung beklagen? Eine Vermutung, die Fritz Rudolf Fries anstellt, in seinem Hörspiel »Der Gesang der weißen Wale«, produziert 1992 von WDR und MDR. Ein einsamer Meeresbiologe in Patagonien hört Moby Dicks Gesang und versteht ihn als Warnung an die Menschheit.
Sie müssen mir alles über diesen weißen Wal da draußen erzählen.
Falls er wirklich weiß ist. Der letzte weiße Wal, der glaubhaft gesichtet wurde, hieß Moby Dick. Das war 1851.
Vielleicht ein Nachkomme? Wie alt werden diese Tiere?
Wir lassen ihnen keine Chance, alt zu werden. Japaner, Russen, Spanier, Chilenen, wir alle sind dabei, den Wal auszurotten.
Im Traum befindet sich der Meeresbiologe an Bord der Pequod, die immer noch auf der Jagd ist. Mit einer illustren Mannschaft von Jules Verne über Schopenhauer und Marx bis zu Herman Melville selbst. Die Phantasten und Denker auf der Jagd nach einer Utopie.
Viel direkter als das Hörspiel haben andere Radioformate dem weißen Wal ihre Stimme geliehen. Sei es in Abbott and Costello's Comedy Show, in Sendungen über Melville und die Apokalypse, in Berichten über den echten weißen Wal, der sich 1966 in den Rhein verirrte, in klassischen Kompositionen wie Bernard Herrmanns Moby Dick Kantate oder in Popsongs von Laurie Anderson.
One white whale in all these oceans. One white whale.
Frankie Lane.
So big and slick, there was never such a whale.
Never such a whale.
Oder Peter, Sue and Mark.
Als wenn es nur ein Märchen wäre, hört sich die Wahrheit manchmal an. Du warst der König aller Meere, dein Königreich der Ozean.
Man jagte dich mit Segelschiffen. Du hast geglaubt, es wäre ein Spiel. Und viel zu spät hast du begriffen, dass man von dir dein Leben will. Moby Dick, ich werde es nie verstehen. Moby Dick, wie wird es wohl?
Kann Moby Dick da stumm bleiben?
Man muss sich vorstellen, dass ein Wal einen Spout ausbläst und dass er Geräusche macht, die zum Beispiel sehr an eine riesige Kuh erinnern. Also nicht Mut, sondern einfach Geräusche von sich gibt und gleichzeitig unter Wasser Möglichkeiten hat, Liebesgesänge zu singen, die grunzen, die in höchsten Tönen jubilieren, die nur eine Wichtigkeit haben, nämlich über große Unterwasserstrecken übermittelbar zu sein, weil sie natürlich mit anderen Walen kommunizieren oder beim Liebesspiel von großer Bedeutung sind, um den zu paarenden Partner ausfindig zu machen. Also ein Wal ist ein großes Tier, was Geräusche erzeugt, die hauptsächlich mit Wasser verbunden sind.
Zu wüten gegen ein stummes Ding. Moby Dick und das Radio. Von Julian Döpp. Sprecher Eva Gosiewicz, Andreas Neumann, Thomas Albus. Technik Christine Gamel. Regieassistenz Stefanie Samisch. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.